ARD. Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Die alte Dame liegt leblos in ihrem Bett. Schmuck, die Lesebrille und das Fernsehprogramm liegen noch auf dem Nachttisch. Unfall vermutet, lautet der Einsatz für die Polizisten der Davidwache. Nun blicken sie auf einen Tatort. Der Schädel des Opfers weist starke Deformationen auf. An der Wand, am Kopfende des Bettes, sehen die Beamten hohe Blutspritzer.
True Crime Hamburg für mich gekommen. True Crime Hamburg hört. Für euch geht's zur Reeperbahn 157, Reeperbahn 157. Dort haben wir Notfalltür verschlossen. Die Feuerwehr ist unterwegs, dafür sind die Sonderrichter zugelassen. Unter Beachtung, 3.10 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Unser Einsatz beginnt.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin Moin.
Ein Podcast vom NDR.
Herzlich willkommen, mein Name ist Marek Erhardt. Ich bin Schauspieler, Moderator, Synchronsprecher und Buchautor. Und es ist großartig, dass wir jetzt unseren gemeinsamen Podcast haben, lieber Ralf. Du warst 44 Jahre im Polizeidienst. Du warst Kriminalbeamter, Chef von Spezialeinheiten, Vizechef vom LKA, Pressesprecher und schließlich fast 10 Jahre lang der oberste Polizist unserer Stadt, der Präsident von mehr als 11.000 Polizisten in Hamburg. Angefangen hast du allerdings, was ja bei euch ganz normal ist, als kleiner Streifenpolizist.
Ja, Marek. In Wandsbek, Winterhude und Barmbek-Uhlenhorst waren meine ersten Blaulichteinsätze. Danach ging es zur Kripo St. Pauli und später dann zur Bekämpfung der Sexualdelikte. Das war eine wilde Zeit. Das waren viel Stress, viel Herausforderungen, abwechslungsreich. Und das alles in dieser wunderbaren Stadt, an der ich seit den 70er Jahren hänge, seit Uwe Seeler und anderen, die Raute im Herzen tragen. Aber auch den Stadtteil St. Pauli habe ich geliebt, da wo ich 4 Jahre lang auf den Straßen für die Sicherheit der Menschen verantwortlich war. Marek, du hast eine sehr ausführliche Hospitation bei der Polizei gemacht, ein intensives Praktikum. Du hast viele Kollegen kennengelernt, bist mit vielen von ihnen inzwischen befreundet. Und schließlich, Marek, hast du eine besondere Anerkennung bekommen. Du wurdest Ehrenkommissar.
Ich will unbedingt betonen, dass einer dieser Freunde, die ich bei der Polizei ja gewonnen habe, du bist. Und jetzt bin ich richtig stolz, dass wir hier im Studio stehen und diesen Podcast für euch präsentieren dürfen.
Wir machen eine gemeinsame Reise über mehr als 4 Jahrzehnte meiner aktiven Zeit. Es sind große Fälle, spannende Geschichten und ihr erlebt Einblicke in einen interessanten und spannenden Beruf. Wir durchleben nicht nur echte Verbrechen, sondern reden auch über das, was man aus ihnen lernen kann.
Ralf, die Polizeiarbeit soll hier nicht unkritisch betrachtet werden. Das ist ganz wichtig. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Wir geben Fälle hier so wieder, wie sie wirklich geschehen sind. Und nicht alles davon, das stand bereits in der Zeitung oder wurde irgendwo schon gesendet. Wir bringen auch neue Details zu bekannten, aber auch zu vollkommen neuen und unbekannten Fällen.
Und wir zeigen euch auch, was sich in den Jahren entwickelt hat. Fortschritte in der Kriminaltechnik, der Digitalisierung und soweit möglich auch im Bereich der Taktik. Auch die Perspektive der Opfer haben wir im Blick. Marek, eins noch, bevor wir einsteigen. Was bedeutet eigentlich Ehrenkommissar?
Also ich darf wieder 3-mal im Jahr falsch parken. Ich habe auch keine 3 Festnahmen im Jahr frei, sondern das ist eigentlich ein Titel, eine Ehrung, eine Anerkennung. Und tatsächlich nehme ich die sehr ernst und mache seit sehr langer Zeit Prävention fürs Landeskriminalamt, fürs LKA und bin zurzeit gerade in vielen Banken in Hamburg unterwegs zur Prävention für Schockanrufe. True Crime Hamburg, der Polizeipodcast, hört ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen gibt es aber immer zuerst in der ARD Audiothek. Da hört ihr uns immer schon 2 Wochen früher als woanders. Am besten dort also direkt abonnieren, dann verpasst ihr ab sofort keine neue Folge. Ralf, wir sprechen heute über einen jungen Provinzpolizisten, der in die große Stadt kommt, dort eine Einbruchserie auf Hamburgs heißesten Pflaster der Reeperbahn aufklären soll und plötzlich mit einem brutalen Mord konfrontiert wird. Anhand dieses Falls können wir euch näher bringen, wie die Spurensicherung bei der Polizei genau vorgeht und warum Ralf es manchmal wirklich auf Kleinigkeiten ankommt, wenn es darum geht, den Täter zu finden. Der Provinzpolizist Ralf, von dem ich gerade gesprochen habe, der warst du. 1984, Premiere für dich bei der Kripo in Hamburg als Einbruchermittler mitten auf der Hamburger Reeperbahn, dem Kiez.
Ja, Marek, ich staunte nicht schlecht über diese skurrile, bunte Lichterwelt aus Travestie-Shows, aus Strip-Shows, über coole Typen in ihren lauten Corvettes. Dazu die Casinos, die vielen Bars. Mitte der 80er blüht das Sexgeschäft auf St. Pauli. Schon in den 70er Jahren werden hier Unmengen an Geld verdient. Kriminelles Geld durch Zuhälter und deren ausbeuterische Prostitution. Und durch illegale Machenschaften wie verbotenes Glücksspiel und Hehlerei. Auf nicht einmal einem Quadratkilometer liegt damals das größte Rotlichtmilieu der Welt. Zuständig ist die Davidwache und die dazugehörige Kripo St. Pauli, bei der ich Ermittler war. Gegen das illegale Glücksspiel, Korruption und die organisierte Kriminalität, die damals Verbindungen zu der amerikanischen Mafia suchte, ging zu dieser Zeit die Spezialeinheit FD65 operativ vor.
Ganz wichtig, ihr werdet in unserem Podcast natürlich immer wieder speziellen Polizeijargon hören, der so ein bisschen anders klingt als die normale deutsche Sprache. Den werden wir aber natürlich auf jeden Fall erklären. Also Ralf, was ist FD65?
FD65 ist der Name einer Spezialabteilung der Kripo, die damals vor allem gegen die Machenschaften im Rotlichtmilieu auf St. Pauli vorging. Sie war die erste Einheit Deutschlands, die nach amerikanischem Vorbild arbeitete und die gegen strukturelle Mafia-organisierte Kriminalität vorging. Hier wurden die Zeugenschutzmaßnahmen entwickelt, die später in die Struktur der organisierten Kriminalität eingegangen sind und heute in jeder OK-Dienststelle als Zeugenschutzabteilung etabliert sind. Ein Teil der FD65 war damals übrigens auch das mobile Einsatzkommando, bei dem ich Mitte der 80er Jahre landete.
Ralf, das MEK ist ja, glaube ich, die Truppe, die man viel auch aus der Presse kennt. Das sind die, die so Motorradhauben aufhaben, so Gesichtsschutz, Helme und die echt hart aussehen und, glaube ich, auch die harten Jungs bei euch sind, ne?
Also das MEK macht tatsächlich auch Türen auf, geht es im Wesentlichen um bewaffnete Täter, aber es wird auch operativ eingesetzt, beispielsweise zu Observationsmaßnahmen.
Übrigens, das lustigste T-Shirt, das ich beim MEK mal gesehen habe, war: MEK, wir machen auch Hausbesuche.
Ja, das stimmt sogar, das machen wir. Anfang der 80er Jahre begann die Angst vor AIDS, die Prostitution, den Markt, um die Prostitution auszutrocknen. Das führte zu einem gewaltsamen Kampf um die geringer werdenden Ressourcen. Zwischen den konkurrierenden Zuhältergruppen wurde Stress, wurden Auseinandersetzungen in aller Regel mit Fäusten geklärt. Als dann aber Kokain auf den Markt kam, verloren einige Zuhälter die Nerven. Eine bis dahin nie dagewesene Brutalität zog ein. Die Angst ging um auf St. Pauli.
Ralf, und in dieser gewaltsamen Zeit kamst du als junger Kripo-Beamter auf den Kiez, ein Junge aus der niedersächsischen Provinz, nahe der innerdeutschen Grenze, dort, wo ja eigentlich das reine Landleben herrscht und wo sich Hase und Igel, wie man so schön sagt, gute Nacht sagen.
So ähnlich. Bis dahin waren meine Themen Schützenfeste, die Dorfdisco oder auch der örtliche Fußballverein. Als HSV-Fan, der sich an Uwe Seeler und Kevin Keegan orientierte, deren Bodenständigkeit, deren aufopferungsvollen Kampf und deren Fairness, kam ich nun in ein ganz anderes Milieu, in eine ganz andere Welt.
Wer von euch schon mal in Hamburg war oder sogar dort lebt, der war sicherlich schon mal auf der Reeperbahn. Ich bin selber Vater von zwei Töchtern und die gehen gerne auf den Kiez. Am westlichen Ende steht ein großes Wohnhaus, ein Hochhaus, das Niebuhr-Hochhaus. Und das liegt genau gegenüber, das ist auch relativ bekannt, der großen Freiheit, wo es alle anderen Gebäude weit überragt. Und Ralf, zwischen dem 15. Dezember 1984 und dem 5. Januar 1985 werden dort nach und nach Wohnungseinbrüche gemeldet. Am Ende sind es sogar 9 Tatorte.
Richtig, Marek. Die Anonymität dieser 150 Apartments scheint Einbrechern beste Gelegenheiten zu bieten. Es passiert zu unterschiedlichen Tageszeiten, teilweise am hellen Tage, teilweise abends, teilweise nachts. Man muss wissen, dass die Bewohner dieses Hochhauses überwiegend auf dem Kiez arbeiten und daher natürlich für Einbrecher eine gute Gelegenheit, abends oder nachts hier einzubrechen. Zumal man ja auch anhand der Beleuchtung, so machen das Einbrecher, sich einen Überblick verschafft, ist da jemand zu Hause oder ist da niemand zu Hause. So passierte es Mitte Dezember 1984, dass morgens mehrere Anzeigen auf meinem Tisch landeten, alle über Einbrüche im Niebuhr-Haus. Also machte ich mich zu Fuß auf den Weg über die kalte und zu diesem Zeitpunkt noch schlafende Reeperbahn, um mir die Tatorte anzusehen. Jetzt hieß es für mich Spuren suchen, Spuren sichern, Türklinken putzen in der Nachbarschaft, die Vernehmung der Geschädigten und die Suche nach Zeugen. An den beschädigten Wohnungstüren konnte ich mit bloßem Auge erkennen, dass dort Farbanhaftungen sind, Farbabriebe, aber auch Eindruckstellen, also Stellen möglicherweise von Hebelwerkzeugen, sowohl im Türrahmen als auch im Türblatt selbst. Diese Kratzer, teilweise Eindrucksspuren, habe ich dann die Spurensicherung sichern lassen. Ich habe die Kriminaltechnik angefordert, denn solche Formspuren lassen sich im kriminaltechnischen Labor unter einem Rasterelektronenmikroskop größtmöglich vergrößern. Und man kann wirklich mikroskopisch kleine Veränderungen an dieser Spur sehen und später mit möglicherweise einem Werkzeug vergleichen. Diese Ergebnisse, diese Rückschlüsse, die man daraus ziehen kann, lassen dann eben die Frage beantworten, wurde an den Tatorten ein und dasselbe Werkzeug benutzt?
Also an verschiedenen Türen die gleichen Spuren, das wäre ja eigentlich ein Traum, um ehrlich zu sein, das wäre ja ein Hinweis auf ein und denselben Täter. Was für Spuren waren das genau?
Ja, zumindest deuten diese Spuren auf ein und dasselbe Werkzeug hin. Ob das auch ein und derselbe Täter war, Marek, das muss man später herausfinden. Das ist aber eine zweite Frage. Neben den Eindrucksspuren, deren Form man unter dem Mikroskop super vergrößert vergleichen kann, konnte ich an einigen Türen rote Farbabriebe erkennen, aber auch Lacksplitter, auch rote Lacksplitter, die darauf hinweisen, dass möglicherweise ein rotes Werkzeug benutzt wurde. Also habe ich die Spurensicherer der Kriminaltechnik beauftragt, auch diese Anhaftungen sicherzustellen bzw. zu untersuchen. Mit der Frage, handelt es sich um ein und dasselbe Material an allen Türen und wurde dieses eben möglicherweise von einem Hebelwerkzeug übertragen? Lässt sich sagen, ob diese Farbreste vielleicht Besonderheiten haben? Bestehen sie vielleicht aus verschiedenen Farbschichten? Wurde das Werkzeug vielleicht mal nachlackiert oder ähnliches? Und letztlich will ich wissen, ob diese Zusammensetzung Ähnlichkeiten aufweist oder sogar identisch ist.
9 Tatorte im Niebuhrhaus auf der Hamburger Reeperbahn. 9 Einbrüche. Das heißt, die Zeit spielt schon eine große Rolle. Man will natürlich auch verhindern, dass es mehr Einbrüche gibt, dass neue Taten hinzukommen. Das heißt, der Druck war auch da. Wie lange dauert das denn jetzt, bis du die ersten Ergebnisse aus dem Labor bekommst?
Ja, das kann schon mal Wochen dauern.
Wochen. Also damit hast du auf jeden Fall den Täterinnen und Tätern die Möglichkeit gegeben, noch ein paar Einbrüche weiterzumachen. Einfach nur, um ein paar Farbspuren zu vergleichen, geht das heute denn schneller?
Ja, Moment, es geht also auf jeden Fall schneller, weil wir weniger Taten heute haben. Wir haben also deutlich weniger Einbrüche. Man muss aber auch sagen, dass die Kriminaltechnik ja für alle Delikte zuständig ist. Und dann ist es eine Frage von Mengen. Und wenn die Menge halt so groß ist, dann muss man eben warten. Man kann allerdings auch sagen, meine Spur, mein Antrag muss priorisiert bearbeitet werden. Der ist eilig. Aber dafür gab es damals noch keinen Grund, weil wir hatten einfach noch keinen Tatverdächtigen und damit konnte das in der normalen Zeit passieren.
Okay, zurück in den Winter 1985.
Ja, während ich auf das Gutachten warte, geht zunächst meine Routinearbeit weiter. Das Diebesgut exakt zu beschreiben, aufzulisten und Fahnder mit auf die Suche zu schicken, sogenannte Sachfahnder, die gehen dann in Pfandleihhäuser oder in andere ähnliche Geschäfte und versuchen dort den Schmuck und die Wertsachen zu finden und gegebenenfalls sicherzustellen. Dazu kommt die Suche nach einem Herrenpelzmantel, der für mich besonders ist, aber auf den kommen wir später noch genauer zu sprechen.
Einen Herrenpelzmantel, stimmt, da war was. Denn so die Bilder von damals, gerade bei den ganzen Luden, den Zuhältern, da sah man schon einige mit einem sogenannten Herrenpelzmantel.
Weiterhin haben wir Diebesgut in Fahndungslisten veröffentlicht. Die gibt es bundesweit oder landesweit, also nur für Hamburg oder aber im gesamten Bundesgebiet. Und auch damit versuchen wir Hinweise zu erlangen, ob das Diebesgut irgendwo verkauft wurde, ob dort irgendwo mit Hehlerei begangen wurde.
Gut, alleine wirst du diesen Fall nicht klären können. Das heißt, du brauchst Informationen, du brauchst Hinweise. Du gehst also Türklinken putzen. Im Niebuhrhaus suchst du nach Zeugen, befragst Opfer und sogar auch den Hausmeister. Aber bisher Ja, da ist einfach keine heiße Spur, bis eines frühen Morgens auf der Davidwache, also deiner Wache, wo du tätig bist, das Telefon klingelt. Samstag, der 5. Januar 1985, 3 Uhr morgens in der Früh. Also Normalos wie ich würden jetzt schon im Bett liegen, andere setzen sich vielleicht gerade ins Taxi und fahren nach Hause. Aber ich muss ehrlich sein, gerade am Wochenende von Donnerstag bis Sonntag, das Gros der Menschen feiert noch ausgelassen auf der Reeperbahn, da ist noch lange kein Ende in Sicht. Was passiert denn da eigentlich auf der Davidwache an diesen Tagen Donnerstag bis Sonntag? Denn die anderen Tage sind ja tatsächlich sehr, sehr ruhig auf der Wache.
Also ich habe das Bild geradezu vor meinen Augen. Es ist Hightime auf der Davidwache. Es ist die Party draußen weiterhin in vollem Gange. Der Alkohol führt mittlerweile Regie. Es gibt Schlägereien, es gibt also Körperverletzungsdelikte, Diebstähle. Es wird was aus Handtaschen gestohlen, die irgendwo am Tresen gelegen oder gestanden haben. Und es gibt Sexualdelikte. Das heißt, die Schlange an der Davidwache, die sich in aller Regel am Holztresen bildet, ist zu dieser Zeit relativ lang. Und die Zusatzkräfte und die Kollegen der Davidwache selbst, die haben zu dieser Zeit alle Hände voll zu tun.
Es ist so, dass die Zusatzkräfte gerade an den Wochentagen Donnerstag bis Sonntag von euch angefordert werden. Das ist dann die Bereitschaftspolizei, die dann mit großen Bussen kommt und den Kiez und die Polizeibeamten und Beamten auf der Davidwache zusätzlich unterstützen, weil halt ein irrsinniger Andrang an Menschen ist.
Genau, wenn da 100.000 Menschen zur Nachtzeit unterwegs sind, ist das was anderes, als wenn man morgens am Vormittag über St. Pauli geht, da ist es ein kleines Dorf.
Wir haben Hightime auf der Davidwache, jetzt haben wir von dem mal so einen kleinen Einblick bekommen, was da eigentlich am Wochenende wirklich alles so los ist. Plötzlich klingelt das Telefon auf der Davidwache.
Richtig, es meldet sich Gudrun B., so nennen wir sie hier. Sie ist 52 Jahre alt und in großer Sorge. Die versucht seit einiger Zeit vergeblich, ihre Freundin Agnes zu erreichen. Auch ihren Namen haben wir geändert. Die hat sie telefonisch versucht, sie zu erreichen. Sie hat auch in ihrer Wohnung geklingelt. Ihr wurde nicht geöffnet. Und sie sagt eindeutig, da muss etwas passiert sein.
Ralf, wie läuft dann sowas ab? Also wie entscheidet ihr, ob ihr da jetzt hinfahrt und das überprüft, vielleicht einen Schlüsseldienst braucht und all diese ganzen Überlegungen? Ich meine, wer geht da überhaupt los? Gehen die zu Fuß los? Wir wissen ja, vieles ist auf der Reeperbahn auch zu Fuß zu erreichen oder fährt man grundsätzlich mit dem Streifenwagen dahin? Nimm uns mal mit, lass uns mal spüren, was jetzt auf der Davidwache nach so einem Anruf passiert. Oder stellt man sich da eigentlich fast zu viel vor?
Naja, ist ein bisschen Routine. Sie fahren mit dem Streifenwagen. Das ist schon mal die erste Sache, weil sie im Streifenwagen ihre Ausrüstung haben. Und darauf müssen sie möglicherweise zurückgreifen. Deswegen ist es besser, nicht zu Fuß zu gehen, trotz der kurzen Entfernung. Ja, jetzt stehen sie vor dem Wohnhaus, haben 150 Apartments, suchen also erstmal den Namen von Agnes. Wenn sie den gefunden haben, dann klingeln sie und versuchen, ins Haus zu kommen. Das ist in dem Fall nicht funktioniert. Das heißt, sie haben bei einer anderen Wohnung im Erdgeschoss geklingelt. Ihnen wurde geöffnet und sie sind dann zur Wohnung von Agnes gegangen, haben dort an der Wohnungstür ein weiteres Mal geklingelt und geklopft. Aber auch da tat sich nichts. Ja, und jetzt ist es so, dass die beiden sich entscheiden müssen. Wie gehen wir vor? Wie kommen wir rein? Jetzt einen Schlüsseldienst zu beauftragen, dauert viel zu lange. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Opfer Hilfe braucht, dass das Opfer schnelle Hilfe braucht. Und deswegen entscheiden sich die beiden, schnell in die Wohnung hineinzugehen. Sie haben die Feuerwehr schon vorher alarmiert und die Feuerwehr kommt dann zur Verstärkung und hilft bei der Türöffnung.
Wie macht die Feuerwehr das?
Ja, das kommt drauf an. Also die Feuerwehr hat einen ganzen Instrumentenkasten dabei, natürlich auch Hebelwerkzeuge. Spreizer, sogenannte Spreizer, die in der Lage sind, auch bei Querriegeln, bei sehr massiven Türen die Tür zu öffnen. Aber hier müssen sie aufpassen. Hier geht es darum, Spuren nicht zu vernichten. Das heißt, sie müssen an ganz bestimmten Stellen ansetzen. Und so geht die Wohnungstür dann auf. Und die beiden Beamten gehen hinein und suchen erstmal in der Wohnung nach Agnes. Im Schlafzimmer machen sie dann die schreckliche Entdeckung. Agnes liegt tot in ihrem Bett.
Die Freundin macht sich Sorgen, ruft die Polizei. Die Polizei geht hin und holt die Feuerwehr, um die Tür aufzubrechen. Da muss die Feuerwehr aufpassen, weil es auch um die Vernichtung von irgendwelchen Spurenlagen geht. Die Polizeibeamten gehen rein und finden diese fürchterliche Szene vor. Eine Frau tot in ihrem Bett, Schlafklamotten an. Und die Vermutung liegt nahe, sie wurde im Bett liegend erschlagen. Und das tatsächlich auf brutalste Art und Weise.
Ja, diese Fragen muss die Mordkommission klären. Die übernimmt nämlich jetzt die Ermittlungen, da an der Wohnungstür Hebelspuren sind. Ja, das restliche Spurenbild ergibt eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Tötungsdelikt im Laufe eines Wohnungseinbruchs passiert ist. Ich werde jetzt benachrichtigt, weil ich für Wohnungseinbrüche auf dem Kiez, in dem Milieu zuständig bin und werde in die Ermittlungen einbezogen. Die konkrete Frage ist, handelt es sich bei dem Mörder auch um den Einbrecher? Und gibt es einen Zusammenhang zu den anderen 8 Einbrüchen in diesem Nibo-Haus? Wenn ja, suchen wir im Einbruchsdezernat der Kripo St. Pauli jetzt nicht nur einen Einbrecher, sondern auch einen Mörder.
Wow, das ist richtig spannend, weil aus einer vermeintlich völlig unabhängigen Vermisstenmeldung wird ein vermuteter Mord und der könnte eventuell sogar mit der Einbruchsserie im Zusammenhang stehen, auf die du ja eigentlich ursprünglich angesetzt wurdest. Ralf, du wirst von der Mordkommission also dazugeholt und jetzt habt ihr eine gemeinsame Aufgabe. Ihr wollt herausfinden, warum es zur Tötung gekommen ist und wie ein Einbruch derart eskalieren konnte.
Ja, man muss wissen, dass Einbrecher sich in der Regel vergewissern, ob jemand zu Hause ist. Und sie wollen ungestört sein. Normalerweise flüchten Einbrecher, sobald sie auf Menschen treffen. Sie baldowern ihre Tatobjekte, in dem Fall die Wohnung, so sorgfältig aus, um sicherzugehen, dass niemand im Hause ist. Also insofern schon komisch. Andererseits, die Getötete ist als Geldverleiherin bekannt, und zwar auf St. Pauli. Bei einer Geldverleiherin vermutet man Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände. Kennt der Täter vielleicht das Opfer? Hat er sich Geld vom Opfer geliehen und versucht jetzt, seine Schuldscheine zurückzubekommen? Auch das wäre möglich.
Aber da spreche ich ja dann dafür, für einen Einzelfall eigentlich, losgelöst von der Einbruchsserie. Dann würde das bedeuten, dass hier eigentlich ein anderer Täter am Werk gewesen sein könnte, als bei den anderen Einbruchsfällen im selben Haus.
Ja, also erstmal ist das nur eine weitere Hypothese, mehr nicht. Also wir versuchen nicht nur an das Naheliegendste zu denken, sondern auch andere Abläufe in Betracht zu ziehen, also in mehrere Richtungen zu denken. Allein mit der Einbruchsserie im Nibo-Haus habe ich jetzt schon gut zu tun. Es handelt sich insgesamt jetzt um den 9. Einbruch. Dazu kommen meine anderen rund 50 Einbrüche, die man so ja, im Schreibtisch oder auf dem Schreibtisch liegen hat. Also insofern ist es jetzt doch eine ganze Menge an Arbeit. Die Zusammenarbeit mit der Mordkommission, etliche gesicherte Spuren und das gespannte Erwarten der Ergebnisse aus dem Labor. Dann kommt das Gutachten endlich mehrere Seiten lang.
Wer immer schon mal ein Gutachten gesehen hat, weiß, es ist sehr viel Papier, sehr geduldig, sehr viel ausgeschmückt, sehr genau auch in allem. Wie werden denn solche Gutachten bei euch zugeliefert? Also damals gab es ja noch keine E-Mails. Kommt das dann per Fax oder?
Also wir sind Mitte der 80er. Die Digitalisierung war noch etwas weiter weg. Es ist tatsächlich so, dass das Gutachten morgens in einem Regal, in einem Fach liegt. An dem Fach steht mein Name und da nehme ich es raus. Gebracht wurde es von einem sogenannten Stafettenfahrer, der durch ganz Hamburg fährt und die Polizeidienststellen untereinander postalisch verbindet.
Also ein polizeiinterner Postbote sozusagen.
So ist es, genau so.
Mit großer Erwartung schauen du und deine Kollegen dann nun auf diesem Stapel an Papieren, doch die Ergebnisse der Spurensicherung sind leider nicht ganz so eindeutig, wie ihr das erhofft habt, glaube ich, ne?
Ja, leider. So ist es. Es ist nicht an allen 8 Einbruchstatorten dasselbe Spurenmuster festgestellt worden. Also ich hätte es mir natürlich gewünscht, dass die Ähnlichkeiten oder Gleichheiten für alle 9 Tatorte gelten. Aber letztlich muss man sagen, schließt das auch nicht aus, dass die Tatorte zusammenhängen. Denn der Täter kann auch ein anderes Werkzeug bei einzelnen Tatorten benutzt haben. Ich ziehe weiter in Betracht, dass es sich um ein und denselben Täter handeln könnte. Die roten Anhaftungen erweisen sich als Partikel vom roten Lack, so das kriminaltechnische Gutachten. Teils sind es Lackabriebe, das heißt, sie sind fest an der Tür, oder Lacksplitter, die liegen dann teilweise auf dem Boden oder haben gelegen. Anhand der Zusammensetzung lässt sich sagen, dass wir also ein rotes Hebelwerkzeug, eine rote Werkzeuglackierung haben und nach einem roten Werkzeug suchen. Ja, also diese Einbrüche, diese Taten sind jedenfalls mehrheitlich oder viele davon mit diesem roten Werkzeug begangen worden. Insofern könnte uns dieses Werkzeug dann tatsächlich zum Mörder von Agnes M. führen. Ich bekomme schließlich eine Kopie der Akte der Mordkommission und wenn ich heute noch daran denke, kann ich sagen, die Tatortfotos waren wirklich entsetzlich.
Für euch jetzt der Hinweis, ganz wichtig, wenn ihr das jetzt vielleicht, was gleich kommt, nicht so gut hören könnt, dann bitte einfach 30 Sekunden weiterskippen. Ralf, was war auf diesen Fotos zu sehen?
Also der oder vielleicht auch die Täter müssen mit brutalster Gewalt auf die im Bett liegende Dame eingeschlagen haben. An der Wand, an der Kopfseite des Bettes waren hohe Blutspritzer, die wirklich bis hoch zur Decke gingen. Der Schädel des Opfers war zertrümmert und zwar länglich zertrümmert. Man konnte also an dem Verletzungsmuster sehen, dass es sich möglicherweise um ein längliches Schlagwerkzeug gehandelt hat. Und ja, im Bett oder am Kopfkissen und im Bettlaken waren sehr starke Einblutungen. Also man konnte sagen, große Mengen an Blut. Der Tatortbefund deutet also darauf hin, dass der Täter ziemlich heftig zugeschlagen haben muss und mit großer Wucht, obwohl das Opfer möglicherweise geschlafen hat. Vielleicht ist das Opfer auch gerade erwacht und der Täter hatte schlicht Angst, entdeckt zu werden, beispielsweise durch Hilferufe, dass das Opfer auf sich aufmerksam macht und dadurch andere Zeugen die Polizei rufen könnten. Warum er allerdings mit so großer Wucht zugeschlagen hat, muss ich ehrlich sagen, bleibt mir ein Rätsel. Ich habe die Fotos immer wieder angesehen und nach wichtigen Details gesucht. Auf dem Nachtschränkchen lag Schmuck. Schmuck, den das Opfer zum Schlafen vermutlich abgelegt hatte. Wie auch die Fernsehzeitung, an der man noch das Programm von diesem Tag sehen konnte. Und eine Brille. Diese Gegenstände waren voller Blut. Sie haben also da gelegen, als die Tat passiert ist. Es war ein grausames Bild, aber es war zugleich ein aufschlussreiches Bild. Da der Schmuck zurückgelassen wurde und in den anderen Zimmern der Wohnung Schränke geöffnet waren und durchsucht waren, Gegenstände zerstreut auf dem Boden lag, sprach der Befund für einen unbeklärten Tatablauf bei einem Wohnungseinbruch. Aber meine erste Hypothese war also, bei dem Täter handelt es sich um einen Einbrecher. Möglicherweise um den Einbrecher, der das Niebuhrhaus immer wieder aufsuchte für seine Taten. Und in dieser Wohnung ist er dann mehr oder weniger zufällig ungewollt auf die schlafende alte Dame getroffen. Möglich, dass er annahm, sie würde tief und fest schlafen. Er hat sie vielleicht vorher gesehen und die Hoffnung gehabt, dass sie nicht wach wird. All das ist möglich. Letztlich ist das Opfer erwacht und in dem Moment hat er auf die alte Frau eingeschlagen. Möglicherweise aus Angst, aus Panik, dass sie um Hilfe schreien würde.
Aber das ist schon bemerkenswert. Du bist eigentlich Einbruchsermittler und machst plötzlich auf, wenn man das so sagen darf, Mordkommissar. Das heißt, du guckst dir genau die Spuren an, die Beweismittel an, die Fotos an und versuchst, Rückschlüsse zu finden, wie die Tat eigentlich entstanden ist. Das ist ja bei der Polizei eigentlich nichts Ungewöhnliches, auch wenn ihr in unterschiedlichen Gruppen aufgeteilt seid, in unterschiedlichen Dienststellen. Ihr habt ja schon alle den Beruf gelernt, von daher guckt man natürlich auch nochmal nach links und rechts und versucht irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber gerade für so einen jungen Streifenpolizist, für dich ist das natürlich eine extreme Erfahrung am Anfang einer Karriere. Nun ist es aber so, also ich meine, die Ermittlungen eines Tatverdächtigen kommen in den nächsten 3 Monaten ja weder bei der Mordkommission und auch bei dir einen entscheidenden Schritt voran. Es ergeben sich also weder aus der Spurenlage noch aus der Suche des Steguts irgendwelche Hinweise auf einen oder die Täter. Aber Mitte April kommt dann doch ziemlich viel Bewegung in den Fall. Am 13. April 1985 meldet sich ein Zeuge.
Ja, wir nennen ihn hier mal Harald C. Der meldet sich bei der Feuerwehr Hamburg. Er könne seinen Kumpel Günther nicht erreichen, so seine Aussage. Und Günther wohnt am Hans-Albers-Platz in der 6. Etage und er vermutet einen Notfall. Der Freund öffnet weder seine Tür, noch geht er ans Telefon, er hat wirklich schon alles versucht und so befürchtet er, ihm sei etwas zugestoßen. Bei solchen Anrufen zieht die Feuerwehr regelhaft die Polizei hinzu. Ein Streifenwagen wird daher ebenfalls zu dieser Anschrift geschickt. Im Beisein des Anrufers klingeln und klopfen die Beamten, wie das üblich ist, lautstark an der Wohnungstür. bevor dieses von der Feuerwehr aufgebrochen werden soll. Milderes Mittel, so gehen wir vor. Plötzlich und eigentlich für alle unerwartet, wird die Tür von innen geöffnet. Ein ziemlich verschlafenes Gesicht schaut aus der Wohnung, Günther P. Er ist wohl auf, er hat nur tief und fest geschlafen, sagt er. Der Einsatzgrund, ehrlicherweise, hat sich damit erledigt und ein knapper Kurzbericht der Beamten der beiden wird gefertigt und letztlich an die Davidwache geschickt und dort abgelegt. Ein Grund zu weiteren Recherchen gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht.
Zu diesem Zeitpunkt, Ralf, nicht? Denn der Polizeiobermeister E. von der Davidwache nimmt sich der Sache trotzdem an und er hat sich eigentlich, dafür war er wohl auch bekannt, alles immer ganz genau angeguckt. Und der Polizeiobermeister entdeckt, der verschlafene Günther P., ja, dumm gelaufen, wird per Haftbefehl gesucht.
Am 18. April 1985 befindet sich dieser Polizeiobermeister E. auf seiner Streifenfahrt. Und im Rahmen der Streife fährt er über den Hans-Albers-Platz, weil ihm zu diesem Zeitpunkt bekannt ist, dass Günther P., also der, bei dem am 13. April 85 ein Einsatz Notfall-Türverschlossen ausgelöst worden war, dass der von der Staatsanwaltschaft Gütersloh gesucht wird. Er ist nämlich aus der Justizvollzugsanstalt Gütersloh geflohen. An der Davidwache ist es üblich, dass man sich diese Kurzberichte nochmal vornimmt, so hat es der Beamte E. gemacht, und noch einmal die Personalien des Betroffenen, in dem Fall von Günther P., auf etwaige Fahndungshinweise überprüft.
Aber geschieht das dann immer nachträglich? Ich meine, heute würde man auch eher per Funk direkt einmal die Daten durchgeben und sofort Bescheid bekommen, oder nicht?
Naja, wenn jemand beschuldigt ist wegen einer Straftat, dann macht das Sinn, dann ist das auch zulässig, dann würde man das so machen. Aber hier geht es ja darum, dass jemand sich Sorgen gemacht hat um diese Person. Und da ehrlicherweise fehlt es am Anlass und insofern haben sie es hinterher erst gemacht und ich glaube, das ist auch das richtige Vorgehen. Ich mache mal beim Beamten E. weiter, der macht sich also persönlich noch einmal auf zum Hans-Albers-Platz. Dort sieht er Licht in der Wohnung von Günther P. und klar, er denkt jetzt den Günther P. in der Wohnung und er will ihn verhaften. Insofern geht er hoch zur Wohnung, klingelt, ihm wird geöffnet von einem Mann, aber es ist nicht der gesuchte Günther P., sondern sein Kumpel, der damalige Anrufer bei der Feuerwehr, Harald C. Harald C. ist gerade mit zwei großen Koffern dabei und will Günthers Wohnung verlassen. Was er damit wolle, darauf gibt er an, er sei von dem Gesuchten angerufen worden, der würde sich zurzeit in Holland aufhalten und gebeten worden, die beiden Koffer an sich zu nehmen und für ihn zu verwahren. Der Beamte, in dem Fall, stellt die Koffer sicher. Denn es ist klar, die Koffer gehören nicht demjenigen, der sie hat. Damit sind die Eigentumsverhältnisse ungeklärt. Und die Koffer landen auf meinem Tisch.
Ralf, tu uns doch einen Gefallen. Mach mal die Koffer auf.
Einverstanden, Mike. In den Koffern befinden sich verschiedene Wertsachen. Unter anderem ein markanter Herrenpelzmantel, der bei einer der Einbruchstaten im Hochhaus Reeperbahn 157 entwendet wurde. Interessanterweise gibt es Übereinstimmung zwischen den Hebelspuren genau dieser Tatortwohnung, aus der also der Mantel stammt, und den Spuren an der Wohnungstür der Getöteten. Und das löst ehrlicherweise bei mir ein freudiges Kribbeln aus. Bei meinen nun folgenden Recherchen gegen Günther P. kommt ans Licht, dass gegen ihn ein Räumungsverfahren läuft von seinem Vermieter. Es gibt Mietrückstände in Höhe von 4.000 D-Mark und deswegen hat der Vermieter weitere Gegenstände auf den Dachboden verbracht und hält sie dort unter Verschluss. Wir stellen also auch diese Gegenstände sicher. Sie gehören zu Günther P.'s Besitz und wir überprüfen sie und landen einen Volltreffer. Es handelt sich um Stehlgut, um weiteres Stehlgut aus Wohnungseinbrüchen. Eine seitenlange Liste von Schmuck und vielen Pfandscheinen, von versetzten Wertsachen, Kleidung und HiFi-Geräten entsteht und kann oder wird mit Tatorten abgeglichen. Die Sachen stammen nicht nur aus den Einbrüchen aus der Reeperbahn, aus dem Hochhaus 157, sondern es sind Tatorte dabei aus anderen Stadtteilen, zum Beispiel aus dem Stadtteil Roter Baum. Sichergestellt, und das ist für uns ehrlicherweise ein weiterer großer Schritt in diesem Verfahren, sichergestellt wird auch ein roter Kuhfuß.
Und das ist doch das Brecheisen, das für die roten Einbruchspuren verantwortlich ist.
Natürlich denken wir das und deswegen klopft mir damals auch das Herz und meinen Kolleginnen und Kollegen, Denn dieser Kuhfuß könnte wirklich das wichtigste Beweismittel sein für das Tötungsdelikt. Er wird also der KTU zur vergleichenden Untersuchung übersandt.
Also die KTU ist die kriminaltechnische Untersuchung, Ralf. Und die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist das Ding denn auch dafür verantwortlich oder ist es passend auch für die Eindrucksspuren als Spurengeber an der Wohnungstür der Getöteten? Ich meine, stimmt die gesicherte rote Lackfarbe mit der roten Farbe des Kuhfußes überein?
Also das Ergebnis kommt jetzt tatsächlich prompt. Wir sind mit der Kriminaltechnik im Austausch und die wissen, dass wir ja eilig darauf warten. Die rote Lackierung, heißt es in dem Gutachten, stimmt tatsächlich überein mit den roten Farbanhaftungen, die an einigen Türen festgestellt wurden. Und auch die Lacksplitter, die wir sichergestellt haben, stammen von dem Kuhfuß. Noch wichtiger aber, Form und Maße dieser Eindruckstellen der Hebelspuren an den Tatorttüren und an den Zargen passen exakt zu den Maßen und den Mikrospuren dieses Kuhfußes. Unter dem Elektronenrastermikroskop kann das sehr gut dargestellt werden. Jeder Kratzer, jede Delle wird da größtmöglich angezeigt und damit kann genau gezeigt werden, dass der Kuhfuß ein Passstück ist zu der Hebelspur. Also kommt die Kriminaltechnik zum Ergebnis. Der Kuhfuß kommt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Spurenverursacher in Frage, auch an der Tür zur Wohnung der getöteten Agnes M. Aufgrund des bei ihm gefundenen Stehlgutes und der Übereinstimmung des Tatwerkzeuges ist Günther P. also jetzt dringend tatverdächtig, die Einbrüche und auch den Raubmord zum Nachteil von Agnes M. begangen zu haben. Der Verdächtige hat keinen festen Wohnsitz. Er ist ja für uns offensichtlich weg über alle Berge, auf der Flucht. Also beantragen wir einen internationalen Haftbefehl und schreiben ihn zur internationalen Fahndung aus. Die Fahndung läuft jetzt auf Hochtouren.
Passend zur heutigen Folge empfehlen wir euch den Podcast Tatortgeschichte True Crime Meets History. Dort sprechen die beiden Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrand alle zwei Wochen freitags über spannende Verbrechen aus der Vergangenheit. Da geht es zum Beispiel um eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, den jungen Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder auch die Jagd nach einem Kriegsverbrecher um die halbe Welt. Hört unbedingt bei rein, Tatortgeschichte, True Crime meets History. Eine internationale Verhandlung in den 1980ern, damals kaum was digital, das muss man auch immer mal wieder betonen, rudimentäre Kommunikationsmöglichkeiten. Wie lief denn das damals ab, Ralf? Ich meine, beschränkte man sich erst einmal auf Europa oder ging der Haftbefehl wirklich einmal um die Welt? Wurde der per Schiff nach Amerika gebracht oder hat man das gefaxt? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich werde hier nicht alle Details beschreiben, dafür reicht die Zeit auch nicht, aber so viel. Wir gehen jeder Spur nach, das heißt, wir suchen alle Orte auf, von denen wir Hinweise bekommen, dass der Gesuchte dort war, sich dort aufgehalten hat. Und vor allen Dingen, wir gehen dem persönlichen Umfeld nach. Das heißt also, wir gucken auf Bekannte, auf Freunde, natürlich auf die Familie und auf die Kontakte, inwieweit die zum Gesuchten bestehen oder aufgenommen werden. Und daraus speisen sich letztlich die Aktivitäten der Fahnder.
Und auch im Falle unseres abgetauchten Günthers klappert die Polizei zunächst einmal alle Kontakte ja ab. Und im Juni 1985 dann eine Spur führt an Spaniens Costa Brava. Du, Ralf, hattest also recht mit deiner Vermutung, der Günther könnte also über alle Berge sein. Wie kam man denn nun eigentlich auf Lorette?
Naja, Günther braucht Geld und die Polizei bringt in Erfahrung, dass er sich Geld postlagernd nach Lorette Mar schicken lässt.
Gut, aber da ist ja dann doch richtig Eile geboten, oder? Ich meine, niemand weiß, wie lange sich der Gesuchte in Lorette aufhalten wird. Wenn er das Geld abholt und weiterreist, dann ist eigentlich nichts gewonnen und ihr habt die Spur wieder verloren.
So ist es. Das können wir zu dem Zeitpunkt nicht sagen, aber der Zufall will es, dass dort die Schwester eines der Ermittler lebt, also wohnt seit Jahren. Und sie gibt der örtlichen Polizei den Hinweis. Mit einer Freundin, die Spanisch spricht, geht sie zur Polizeistation und sagt, hier in Lorette hält sich ein mit internationalem Haftbefehl Gesuchter auf. In meinem Kopf wird Lorette zu diesem Zeitpunkt ehrlicherweise mehr und mehr zu einem nächsten Einsatzort. Und das finde ich super. Ich freue mich schon, denn ich kenne direkt, wie meine Westentasche von einigen Urlauben mit meinen Eltern, mit Freunden. Und das ja, gibt mir ein gutes Gefühl.
Aber jetzt stopp, Ralf. Du warst für Einbrüche zuständig und nicht ein Mörderjäger im wahrsten Sinne des Wortes. Also wieso glaubst du, dass du nach Lorette fährst?
Naja, ich habe ja doch ein bisschen an der Aufklärung wesentlich mitgewirkt. Und insofern habe ich die Hoffnung durchaus gehabt. Ja, es kam dann aber doch ein bisschen anders.
Die Schwester des Ermittlers gibt der örtlichen Polizei den Hinweis und die Policía Nacional schaltet sich dann ein und dann geht eigentlich ja auch alles ganz schnell.
Ja, man muss wissen, dass das Dienstgebäude der Policía Nacional und das Postamt, also die Oficina de Correos in Lorette ziemlich in der Nähe liegen, ziemlich dicht beieinander liegen und insofern legen die Polizisten sich auf die Lauer. Und da, wo Günther das Geld erwartet, spaziert er dann auch nichtsahnend in das Postamt. Vielleicht fühlt er sich auch besonders sicher. Ehrlicherweise in der damaligen Zeit im Ausland kann ich mir das gut vorstellen, dass man da nicht gleich an die deutsche Polizei denkt. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass er ziemlich einen Schreck hatte, der ihm in die Glieder fuhr, als er auf einmal statt des Geldes die Handschellen klicken hörte. Und insofern, ja, er wird festgenommen. Günther P. wird Mitte Juni in Lorette Mar in die Untersuchungshaft genommen. Aber wie du schon vermutet hast, Marek, die Ermittlungen vor Ort und die Auslieferung waren nicht meine Sache. Das behielt sich die Mordkommission vor. Ich will nicht unerwähnt lassen, dass ich ein bisschen enttäuscht war. Mein bis dahin größter Fall endete also in einer finalen Zuschauerrolle und letztlich blieb mir nichts anderes als c'est la vie zu sagen oder besser así es la vida, wie das auf Spanisch heißt. Das war für mich dann quasi das Ende dieser Geschichte. Nach der Verhaftung von Günther P. machen sich dann auch meine Kollegen der Mordkommission auf den Weg nach Lorette. In den ersten Vernehmungen wird Günther P. zum Raubmord befragt. Er gibt interessanterweise die Einbrüche zu, aber diesen Raubmord will er nicht begangen haben. Aber die Beweislage ist ehrlicherweise zu diesem Zeitpunkt schon so erdrückend. Die sichergestellten Sachen, die Spuren, das Werkzeug, all das spricht gegen ihn, sodass Ende Juni 85 deutsche Zeitungen vermelden, dass der in Spanien festgenommene Günther P. auch den Mord an Agnes M. gesteht.
Ralf, mir gehen die Beschreibungen der Tatortfotos einfach nicht aus dem Kopf. Ich meine, das geht euch vielleicht ähnlich so. Ich frage mich, warum Günther diese Frau so brutal erschlagen hat. Das ist ja ein regelrechter Overkill gewesen. Auf Deutsch sagt man sogar in der Justiz eine Übertötung.
Ja, ich glaube, Übertötung ist der richtige Begriff. Das ist ja immer dann der Fall, wenn dem Opfer mehr Gewalt angetan wird, als zur Tötung notwendig. Denkbar ist das, wenn besonderer Hass herrscht auf das Opfer vom Täter. Hier würde ich sagen, im Fall Günther P. kann dieser Hass eigentlich nicht bestehen, denn er kennt das Opfer nicht. Es ist auch dann in der späteren Vernehmung rausgekommen, dass er behauptet, gesagt hat, er sei völlig zugedröhnt gewesen an diesem Abend mit Alkohol, mit Marihuana, vermutlich auch Tabletten. Und so hat er versucht, die brutalen Schläge mit dem roten Kuhfuß auf den Kopf des wehrlosen Opfers zu erklären.
Ja, der Fall macht deutlich, dass es oft die unscheinbarsten Spuren sind, die den Täter entlarven. Ein roter Farbabrieb, ein winziger Eindruck im Türrahmen, scheinbar bedeutungslos, doch am Ende das entscheidende Puzzlestück. In diesem Fall hat ein roter Kuhfuß, ein Brecheisen, nicht nur einen Serieneinbrecher überführt, sondern einen Mörder entlarvt. Die Spurensicherung ist mehr als Routine und Archivierung, sie ist der Schlüssel. Und selbst der Herrenpelzmantel, der zwar modisch auffällig, aber auf den ersten Blick doch unbedeutend erschien, lieferte in diesem Fall eine entscheidende Spur. Heutzutage gilt das mehr denn je, denn die Spurensicherung und die Auswertung von Spuren haben sich durch enorme Fortschritte in der Kriminaltechnik stark verbessert. Einen neuen Fall, neue spannende Einblicke in die Polizeiarbeit und Infos aus erster Hand von uns gibt es ab sofort alle 2 Wochen mittwochs. Immer zuerst in der ARD Audiothek, dort am besten direkt abonnieren. Und falls ihr es nicht aushaltet und direkt schon weiterhören wollt, meine Töchter sagen mal so schön, bingen. Für euch haben wir zum Start unseres Podcasts ein kleines Geschenk. Folge 2 ist auch schon online. Ralf, worum geht es in Folge 2?
Wir sprechen über die Säurefassmorde. Wirklich erschütternd, weil der Täter unglaublich sadistisch vorgegangen ist. Und wir erzählen euch, wie das mobile Einsatzkommando in solchen Fällen vorgeht und wie jahrelang unentdeckt gebliebene Mordfälle aufgeklärt wurden.
Vielen Dank fürs Zuhören, Ralf. Auch dir vielen, vielen Dank. Lasst gerne 5 Sterne da, da haben wir kein Problem.
Wir lieben euer Feedback.
Ja. Für alles andere findet ihr unsere E-Mail-Adresse in der Folgebeschreibung. Empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.
Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.